SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph. Guten Abend. SPD, Grüne und FDP haben ihren Koalitionsvertrag präsentiert.
Meine wichtigste Botschaft lautet: Die Ampel steht.
Und wir schauen uns den Koalitionsvertrag genau an, und zwar zusammen mit der grünen Vize Ricarda Lang. In Baden-Württemberg hat der Landtag über die neue Corona-Verordnung debattiert und wir berichten über den Run auf die wiedereröffneten Impfzentren in Rheinland-Pfalz. Das und mehr hier bis 6:30. Die ganze Zeit lang haben sie dicht gehalten und tatsächlich gab es praktisch keine Durchstechereien. Jetzt haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag vorgelegt.
Uns eint der Glaube an den Fortschritt und daran, dass Politik etwas Gutes bewirken kann. Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
Es war manchmal ganz schön anstrengend. Wir haben uns ganz schön viel zugemutet. Aber wir werden eine Regierung sein, die auch anderen Menschen etwas zumutet. Also müssen wir uns auch etwas zumuten.
Die Gespräche waren sehr diskret. Außergewöhnlich diskret für die politische Kultur unseres Landes der letzten Jahre. Ich versichere Ihnen, die Gespräche waren genauso kontrovers, wie sie diskret waren.
Der mutmaßliche nächste Kanzler Olaf Scholz von der SPD, Grünen Co-Chef Habeck und Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende. Cimbo Nikschas aus dem SWR Hauptstadtstudio ist unser Beobachter heute in Berlin. Herr Nikschas, vom ersten Vorsondieren an haben ja vor allem FDP und Grüne den Spirit gelobt. Der Lyriker Habeck beschwor eine Hoffnungszeit. Ist davon atmosphärisch denn was übrig geblieben oder überwiegt am Ende trotz der eben gehörten blumigen Worte doch eher ein nüchternes "Wir haben es geschafft"?
Tja, ich würde schon sagen, dass da so ein gewisser Spirit zu spüren war, auch wenn sich der Spirit von Olaf Scholz ja manchmal ein bisschen in Grenzen hält, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe schon gemerkt, oder man hat schon gemerkt, dass da drei Parteien vor die Presse getreten sind, die ein gemeinsames Ziel haben. Und das haben sie in ihrem Koalitionsvertrag ja auch ganz eindrucksvoll festgehalten und haben das auch ganz überzeugend verkauft, finde ich. Also der Spirit ist schon da. Die Frage ist, wie sie das jetzt mit Leben füllen.
Zum Einstieg ist es aber erstmal ganz ernst geworden, denn ein großes Thema wird der Kampf gegen Corona bleiben. Da hat ja die amtierende Kanzlerin Merkel gestern die Koalitionäre noch zum Krisentreffen eingeladen. Welche möglichen Verschärfungen ihres eigenen Infektionsschutzgesetzes haben denn da die Ampelkoalitionäre heute verkündet?
Ja, Olaf Scholz hat zuerst mal eine ziemlich ernste Ansprache gehalten, um auch, glaube ich, sicherzustellen, dass alle merken, dass auch die Ampelparteien, was man ja zuletzt sehr kritisiert hat, das ganze Thema doch auch ernst nehmen und dranbleiben. Er hat angekündigt, es wird einen neuen Krisenstab im Kanzleramt geben. Es wird auch eine neue Expertengruppe aus Wissenschaftlern eingerichtet, die dann ein tägliches Lagebild erstellen sollen an die Bundesregierung. Man möchte auch die Kapazität der Impfzentren ausweiten. Man möchte auch eine Impfpflicht für Pflegeheime prüfen und auch die aktuellen Beschlüsse der letzten Bund-Länder-Konferenz sollen demnächst auch nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Und er hat auch angekündigt, es wird 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, um den Pflegekräften eine Bonuszahlung zu geben.
Von Corona blicken wir jetzt mal auf den Koalitionsvertrag, der eigentlich im Mittelpunkt stand oder stehen sollte heute. Welche weiteren Schwerpunkte setzt der denn?
Ja, da geht es vor allen Dingen um die Modernisierung des Staates. Deutschland soll wieder auf Augenhöhe mit anderen Ländern sein, so habe ich das verstanden. Dabei wird die Digitalisierung eine sehr große Rolle spielen, eine bessere Verwaltung, die auch mehr da sein soll für die Bürgerinnen und Bürger. Auch der Klimaschutz nimmt natürlich eine zentrale Rolle ein. Das Pariser Klimaschutzabkommen soll erfüllt werden, die Erderwärmung begrenzt werden auf 1,5 Grad. Und dafür will man die Industrie umbauen, viel, viel Geld investieren und die Unternehmen da auch mit in die Pflicht nehmen.
Wie haben die drei Koalitionäre denn die großen Brocken Finanzen und Klimaschutz aus dem Weg geräumt?
Ja, Sie haben das ganz klug verbunden, finde ich. Also das Klimaschutzgesetz, das soll nächstes Jahr erstmal weiterentwickelt werden. Es geht vor allen Dingen dabei um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Den will man massiv vorantreiben. So eine kleine Hausmarke haben Sie gesetzt. 80% des Energiebedarfs soll künftig mit Wind und Sonne gedeckt sein, am besten bis 2030, um dann auch quasi schon aus der Kohle aussteigen zu können. Da gibt es auch noch eine etwas wachsweiche Formulierung im Vertrag, dass das idealerweise 2030 passieren soll. Bei der Finanzierung ist die FDP, würde ich sagen, etwas abgerückt von ihrer harten Position bisher. Nächstes Jahr sollen nochmal neue Schulden gemacht werden, auch möglich durch die Pandemie. Und danach möchte man die Schuldenbremse einhalten, aber eben doch über Umwege Geld reinholen. Zum Beispiel über die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Schauen wir mal auf die Ministerien und die Zuschnitte, die da verteilt werden. Wer bekommt was?
Also mal angefangen bei der FDP, die bekommt das Finanzministerium, Justiz, Bildung und eine große Überraschung, Verkehr. Das haben wir bisher ja eher bei den Grünen erwartet. Die bekommen aber dafür ein sehr großes Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in der Kombination auch ein Novum. Die Grünen besetzen auch das Auswärtige Amt, Familien, Umwelt und das Landwirtschaftsministerium. Und die SPD, die bekommt neben dem Kanzler auch das Innenministerium, Verteidigung, Arbeit, Soziales, Gesundheit, auch wichtig in der Corona-Zeit, und das Entwicklungs- und das neue Bauministerium.
Längst kursieren ja in Berlin, in der ganzen Republik, eigentlich die Kabinettslisten. Da ist sicherlich vieles Spekulation, aber welche Personalien dürften denn als gesichert gelten?
Also neben Olaf Scholz als Kanzler wird Robert Habeck höchstwahrscheinlich dieses neue Ministerium aus Wirtschaft und Klimaschutz übernehmen. Annalena Baerbock scheint gesetzt als neue Außenministerin, als Nachfolgerin von Heiko Maas. Christian Lindner dürfte sich tatsächlich seinen Wunsch erfüllen und Finanzminister werden. Das sind so die Spitzenposten. Hubertus Heil von der SPD, würde ich sagen, hat weiter sehr gute Chancen, Arbeitsminister zu bleiben. Bei den Grünen, Anton Hofreiter ist da im Gespräch, war ja im Gespräch für Verkehr. Jetzt wird es vielleicht eher Umwelt- und Naturschutz. Da sind wir dann morgen wahrscheinlich schlauer, wenn die Grünen sich dazu dann schon mal äußern.
Bei der scheidenden Regierung Merkel hat es 171 Tage gedauert. Wenn Olaf Scholz jetzt am 8. Dezember gewählt würde, wären seit der Wahl 73 Tage vergangen. Ist das besonders schnell?
Das ist wirklich sehr, sehr schnell, würde ich sagen. Das lag aber auch insgesamt an der sehr guten Verhandlungsdisziplin der beteiligten Parteien. Da gab es ja wohl auch die Ansage, wenn Dinge an Medien durchgestochen werden, dann müssen Punkte komplett neu verhandelt werden in den Arbeitsgruppen in den letzten Wochen. Da sind tatsächlich alle auf Linie geblieben und das hat, würde ich sagen, auch zu diesem sehr schnellen Tempo beigetragen.
Der 8. Dezember, Kanzlerwahl habe ich schon angesprochen. Wie sieht der weitere Zeitplan aus?
Ja, die Grünen, die starten morgen schon ihre Mitgliederbefragung. Bei SPD und FDP stehen Anfang Dezember Parteitage an. Und wenn alle drei Parteien ihr Go gegeben haben, kann Olaf Scholz in der Nikolauswoche zum neuen Kanzler gewählt werden. Dann werden auch die neue Ministerin eingeführt. Und die neue Regierung könnte, wie geplant, noch vor Weihnachten ihre Arbeit aufnehmen.
Jim Bob Nikschas in Berlin. Dort haben SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Ricarda Lang ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und sitzt für den Wahlkreis Backnang-Schwäbisch-Gmünd im Bundestag. Und mit ihr wollen wir im SWR-Tagesgespräch jetzt mal einen ersten gründlichen Blick auf den Koalitionsvertrag der Ampelparteien werfen. Frau Lang, zunächst mal, ist da für Sie genügend grüne Handschrift erkennbar?
Das auf jeden Fall. Man muss erst mal sagen, wir erleben gerade einen historischen Moment. Drei Parteien, die sehr unterschiedlich sind, haben sich zusammengetan und gesagt, wir haben den Mut, die Herausforderung unserer Zeit anzugehen. Und die größte Herausforderung dabei ist natürlich der Umbau dieses Industrielands hin zu Klimaneutralität, der Weg zurück auf den Pfad zu 1,5 Grad. Und das steckt drin in diesem Koalitionsvertrag.
Aber dass die eigene Handschrift erkennbar ist, das werden SPD und FDP sicherlich für sich genauso reklamieren. Deshalb vielleicht mal anders gefragt, was missfällt Ihnen denn am meisten an diesem Vertrag?
Ich glaube, erstmal ist es natürlich so, dass man die Handschrift aller drei Parteien erkennen sollte. Ich glaube, das Gute daran ist, dass wir hier keine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners, wo am Ende so viel Kompromisse getroffen werden, dass man gar nicht mehr erkennt, welche Parteien überhaupt mit dran sitzen, sondern dass es ein Geben und ein Nehmen war. Da gibt es natürlich Punkte, die sind hart. Für mich war das zum Beispiel die Ausweitung der Minijobs, was für viele Frauen ein Problem sozial darstellen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir genau dafür jetzt in den Koalitionsverhandlungen Ausgleich geschaffen mit mehr Lohngleichheit und einer besseren Erwerbssicherung.
Ja, Sie haben ja eben schon genau das Gleiche gesagt, was auch der mutmaßlich nächste Kanzler Olaf Scholz gesagt hat, eben keine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners. Aber mal Hand aufs Herz, wie schwer war es wirklich? Lief das alles jetzt so smooth oder gab es doch den ein oder anderen Moment, an dem das Ganze hätte scheitern können?
Natürlich gab es Momente, die hart sind. Ich glaube, es wäre falsch, wenn es nicht der Fall ist.
Zum Beispiel?
Weil das Parteien, wenn ich gerade über unsere Partei spreche, wenn es ganz konkret wird beim Klimaschutz, 2030 Kohleausstieg, das ist ein riesiger Erfolg für uns als Grüne. Natürlich war das ein harter Punkt im Verhandeln. Und ich glaube, wenn wir leidenschaftliche Parteien haben, die wirklich an das glauben, wofür sie kämpfen, dann heißt es auch, dass leidenschaftlich gestritten wird. Die Frage ist ja, schafft man es am Ende trotzdem wieder, sich hinzusetzen und konstruktiv zusammenzuarbeiten? Die Hoffnung habe ich bei dieser Koalition.
Wenn möglich, früher raus aus der Kohle, mehr E-Autos, massiver Ausbau erneuerbarer Energien. Steht denn tatsächlich fest, wie dieser große Umbau der Republik, der ja jetzt erfolgen soll und erfolgen muss, bezahlt werden kann? Oder geht das eher nach dem Motto, schauen wir mal?
Nee, damit haben wir jetzt einen Plan vorgelegt, zum Beispiel indem wir Investitionsgesellschaften gründen. Das war ja das, wo wir im Sondierungspapier viele noch gesagt haben, ach, da bleibt ihr so offen, da bleibt ihr so ungenau. Wir haben beim Sondierungspapier einen Auftrag gegeben, und zwar die Finanzierungsspielräume zu schaffen. Und jetzt mit dem Koalitionsvertrag legen wir einen genauen Plan vor, zum Beispiel über die Investitionsgesellschaften, wie diese Finanzierung dann konkret aussehen kann, und schaffen so genug Geld, um tatsächlich den Herausforderungen, insbesondere Klimakrise, gerecht zu werden. Ich würde sagen, in dem Bereich kann man tatsächlich von einem Paradigmenwechsel sprechen, hin zum handlungsfähigen und vor allem zum investierenden Staat.
Blicken wir mal auf den Zuschnitt auf die Ministerien. Davon werden 5 an die Grünen gehen. Verkehr, Wirtschaft, Umwelt, Außen, ein erweitertes Klimaministerium. Entspricht das auch Ihren Vorstellungen?
Ich denke, wir haben hier Ministerien, die handlungsfähig sind, wo wir sowohl auf Basis des Koalitionsvertrags als auch dem Auftrag, der sich einfach aus der gesellschaftlichen Situation heraus ergibt, jetzt handeln können. Das sind natürlich ein starkes Klimaministerium, vor allem auch die Zusammenlegung von Klima und Wirtschaft, dass wir endlich von diesem vermeintlichen Widerspruch zwischen Wohlstand und Klimaneutralität wegkommen, sondern das als gemeinsames Anliegen verstehen. Und das ist für mich ganz persönlich auch dieses Familien- und Gesellschaftsministerium, wo wir eine vielfältige Gesellschaft, der Menschen in unterschiedlichsten Familienkonstellationen zusammenleben, endlich politisch begleiten und nicht mehr blockieren werden.
Frau Lang, Robert Habeck für Klima und Wirtschaft, Annalena Baerbock, Auswärtiges Amt, die sind gesetzt. Wer noch?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil darüber unsere Parteigremien entscheiden werden. Die Entscheidung liegt jetzt beim Bundesvorstand, und das kann ich mich individuell vorausgreifen.
Das dürfen Sie noch nicht sagen. Auf jeden Fall, morgen erfahren wir da vielleicht mehr. Ab morgen läuft ja auch bei Ihrer Partei dann die Urabstimmung über diesen Koalitionsvertrag. Da sind 125.000 Mitglieder dann aufgerufen, 10 Tage lang digital ein Wörtchen mitzureden. Nicht nur über den Koalitionsvertrag, ob Sie den annehmen, sondern auch, ob Sie dem Personaltableau, das wir dann auch kennen, zustimmen. Da reicht eine einfache Mehrheit. Aber Frau Lang, könnte es da auch nochmal eng werden?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, mit diesem Koalitionsvertrag haben wir eine Grundlage dafür geschaffen, dass wir die Klimakrise bewältigen, dass wir die Gesellschaft der vielen Gestalten, soziale Sicherheit stärken. Das waren die Punkte, die unsere Partei und auch unseren Mitgliedern wichtig waren, als wir in den Wahlkampf gegangen sind. Dafür haben wir Wahlkampf gemacht, und jetzt haben wir die Grundlage dafür geschaffen. Natürlich mit Abstrichen, aber im Großen und Ganzen bin ich mir überzeugt davon, dass die Partei diesen Weg mit uns gemeinsam mitgehen wird.
Ricarda Lang, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen im SWR-Tagesgespräch, und so viel zum Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP, der heute in Berlin präsentiert worden ist. SWR aktuell am Mittwochabend, 18 Uhr und 17 Minuten. Ein selbstkritischer Ministerpräsident Kretschmann hat heute im baden-württembergischen Landtag eingeräumt, er habe die Impfbereitschaft falsch eingeschätzt. Statt Spitzenplatz gehört sein Bundesland eher zu den Schlusslichtern. Und das zeigt sich unweigerlich in den Fallzahlen. Die sind hoch. Der Landtag in Stuttgart hat heute über die verschärften Corona-Regeln beraten und der Landesregierung mehr Mittel im Kampf gegen die Pandemie eingeräumt. Knut Bauer berichtet.
Inzidenzen auf Rekordhöhe und immer mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht von alarmierenden Nachrichten.
Die vierte Corona-Welle trifft uns mit brutaler Wucht. Wir laufen auf eine Situation zu, wie wir sie in dieser Pandemie bei uns noch nicht erlebt haben.
Bis Weihnachten befürchtet Kretschmann einen weiteren Anstieg bei den Intensivpatienten mit gravierenden Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Möglicherweise könne man die Behandlung aller Erkrankten nicht mehr garantieren. Ob die neue Alarmstufe 2 mit den verschärften Maßnahmen ausreicht, lässt der baden-württembergische Ministerpräsident offen. Auch einen Lockdown wie in Österreich schließt Kretschmann nicht aus.
Ich hoffe, dass wir um einen Lockdown herumkommen. Versprechen kann ich es aber nicht.
Er erneuert seine Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht. Und Kretschmann räumt selbstkritisch ein, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung falsch eingeschätzt zu haben.
Ich hatte erwartet, dass sich im Sommer und Herbst genug Menschen impfen lassen und dass damit eine vierte Welle, wie wir sie jetzt erleben, verhindert wird. Das ist nicht gelungen.
Bisher sind in Baden-Württemberg erst 2/3 der Bevölkerung vollständig geimpft. Viel zu wenig, um die Pandemie zu bekämpfen, so der grünen Regierungschef.
Allein die Impfungen sind dauerhaft der Ausweg aus diesem Schlamassel.
Die Opposition wirft der Landesregierung dagegen Versagen in der Impfkampagne vor. SPD-Fraktionschef Andreas Storch spricht von Hilflosigkeit und kritisiert, dass alle Impfzentren abgebaut worden sind.
Wir brauchen jetzt die Möglichkeit für alle Menschen in diesem Land, diese Impfung zu kriegen, ohne sich stundenlang die Beine in den Bauch stehen zu müssen. Es reicht nicht, wenn die Menschen im Februar ihre Boosterimpfung von ihrem Hausarzt bekommen. Die brauchen jetzt im November, spätestens im Dezember, ihre Boosterimpfung.
Die FDP moniert, dass die neue Verordnung heute in Kraft tritt und das Parlament erst danach darüber debattiert. Fundamentalkritik an den Corona-Maßnahmen kommt von der AfD. Eine Impfpflicht bezeichnet der Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel als Eingriff in die persönliche Freiheit.
Eine totalitäre Maßnahme, die ohne seriöse Begründung auskommt.
Die Regierungsfraktionen kontern mit ungewöhnlicher Schärfe. Andreas Schwarz und Manuel Hagel, die Fraktionschefs von Grünen und CDU, werfen der AfD vor, die Gesellschaft zu spalten.
Dass wir heute in dieser Situation sind, das hat auch was mit Realitätsverleugnern zu tun. Und für diese Realitätsverleugner stehen Sie und Ihre Partei.
Sie sind mit dafür verantwortlich, dass wir eine so geringe Impfquote haben in unserem Land. Sie sind der politische Aasgeier dieser Pandemie.
Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Manuel Hagel im Bericht von Knut Bauer. Impfen, impfen, impfen. Offenbar steigt im Angesicht der sich immer weiter verschärfenden Pandemie die zuletzt stockende Bereitschaft dazu. In Rheinland-Pfalz haben sich schon mehr als 110.000 Menschen für einen Termin in einem der 8 wiedereröffneten Impfzentren angemeldet. Und die meisten von ihnen haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits ihren Termin bestätigt bekommen. Impfzentren gibt es in Lahnstein, Wörth und Trier, außerdem in Koblenz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Neustadt, an der Weinstraße und in Ingelheim. Und in letzterem hat sich mein Kollege Stefan Schmelzer heute umgeschaut.
Seit 7 Uhr wird auf dem Gelände des Impfzentrums in Ingelheim wieder geimpft. Riesige Schlangen oder gar Verkehrschaos vor der Einfahrt zum Gelände gibt es im Gegensatz zum Frühjahr allerdings nicht. Seit Ende September lag das Impfzentrum quasi im Dornröschenschlaf, wurde jetzt aber wieder zum Leben erweckt. Über den Zeitpunkt herrscht bei vielen Impfwilligen Uneinigkeit.
Gerade noch rechtzeitig. Ein bisschen früher wäre bestimmt gut gewesen.
Zu spät, eindeutig. Die Boosterimpfung war bekannt, dass das benötigt wird, mehr die viel früher aufmachen müssen.
Eigentlich zu spät, weil ich denke, es war ja klar, dass das kommt, dass jeder wieder die Auffrischung braucht. Hätte ich dann gut gefunden, man hätte sie gleich aufgelassen. Aber besser als gar nicht.
Für Matthias Hirsch waren die vergangenen Tage ziemlich hektisch. Als Leiter des Impfzentrums gab es viel zu tun, aber das erste Fazit fällt sehr positiv aus.
Mein Team hat einen Traumstart hingelegt. Wir haben keine Schlangen, wir haben kurze Wartezeiten, wir haben keine Bereiche, wo es sich staut. Also besser kann man nicht starten.
Rund 40 Personen arbeiten im Impfzentrum. Das sind in erster Linie Ärzte und medizinisches Fachpersonal, aber auch Sicherheitsbedienstete, die für den reibungslosen Ablauf sorgen. Alle waren laut Leiter Matthias Hirsch schon im Frühjahr und Sommer dabei, wissen deshalb genau, was zu tun ist. Knapp 800 Menschen bekamen heute ihren Peaks.
Erst- und Zweitimpfungen kann ich im Moment nicht sagen. Wir haben aber 90% Boosterimpfungen. Das heißt, ca. 650 Leute werden heute geboostert. Wir haben im Moment ausschließlich BioNTech. Es ist aber abzusehen, dass wir auch Moderna wieder verimpfen werden.
Die Kapazität, sagt Hirsch, soll in den kommenden Wochen noch auf 1.200 Impfungen pro Tag gesteigert werden. Freie Termine, die über die Online-Seite des Landes gebucht werden können, gibt es aber eh erst wieder ab Mitte Dezember. Menschen, die sich ihre Erstimpfung abgeholt haben, waren leider nicht vors Mikro zu bekommen, dafür aber einige Boosterwillige.
Wir wollten sofort den Termin wahrnehmen, haben uns direkt angemeldet online und hatten auch Glück, direkt dann auch heute den Termin zu bekommen.
Ja, aus Sicherheitsgründen notwendig und wir hatten auch beide AstraZeneca zweimal. Und von daher jetzt einfach nochmal die Auffrischung, finde ich schon wichtig.
Weil ich einen Schutz will für die Allgemeinheit, dass das irgendwo ein Ende findet, natürlich aber auch für mich.
Ich denke, dass es wichtig ist. Ich habe Enkel, die sind nicht geimpft. Ich habe viel mit Menschen zu tun, da finde ich das wichtig. Bin Hospizbegleiterin, also da ist es besonders wichtig. Finde ich schon nötig, dass man das macht.
Boosterwillige im Impfzentrum Ingelheim im Bericht von Stefan Schmelzer. Svetlana Tichanowskaja, belarussische Bürgerrechterin im Exil und Trägerin des Sacharow-Preises, hat heute in Straßburg vor dem Europaparlament gesprochen und den Abgeordneten ins Gewissen geredet. Für die Menschen in Belarus endet die Bedrohung durch das Lukaschenko-Regime ja nicht, wenn der Missbrauch der Migranten an der Grenze endet. Tichanowskaja kandidierte selbst bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl 2020, zu deren von der EU nicht anerkannten Sieger sich Machthaber Lukaschenko erklärt hatte. Aus Straßburg der Bericht von Jakob Mayer.
Der Platz am Rednerpult im Europäischen Parlament ist eigentlich Abgeordneten vorbehalten, EU-Funktionsträgern oder Staats- und Regierungschefs. Aber am Mittag tritt Svetlana Tichanowskaja vors Plenum. Die 39-Jährige hat kein Amt inne. Sie ist die Stimme der Opposition in Belarus. Und sie ruft der EU zu:
Pardon my straightforwardness, but I must say it. It's getting late.
Verzeihen Sie meine Offenheit, aber die Zeit drängt, sagt Tichanowskaja. Sie sei dankbar für die Unterstützung, darauf könne Europa wirklich stolz sein. Seit der gefälschten Wahl vom August 2020 habe es große Gesten der Solidarität gegeben. Die Belarussen seien gelobt worden für ihren Glauben an die Demokratie. Sei es nicht jetzt an der Zeit, dass die Europäer durch entschiedenes Handeln zeigten, dass sie für diese Werte einstehen?
We need Europe to be more proactive when facing autocracy.
Europa müsse schneller handeln im Angesicht von Autokraten, fordert Tichanowskaja. Sie vergleicht die Herrschaft von Machthaber Alexander Lukaschenko mit einem Virus. Es verbreite sich, wenn man es nicht bekämpfe. Keine politischen Kontakte zu Lukaschenko, verlangt Tichanowskaja. Niemand dürfe ihn einen Präsidenten nennen, denn das sei er nicht. Und sie versichert, die Sanktionen wirken.
Sanctions do work. Continue holding a consistent sanction policy.
Machen Sie weiter mit einer konsistenten Sanktionspolitik, das entzweit die Lukaschenko-Clique, sagt Tichanowskaja. Und sie bittet um Unterstützung für die belarussische Zivilgesellschaft. 882 politische Gefangene sitzen nach ihrer Darstellung in Haft. Oppositionelle werden grundlos festgenommen, Journalisten eingeschüchtert, Menschen mit Drohungen in den Selbstmord getrieben. Lassen Sie uns gemeinsam dagegen stehen, fordert Tichanowskaja. Davon hänge die Demokratie nicht nur in Belarus, sondern in ganz Europa ab.
Today not only democracy in Belarus, but also democracy in Europe depends on whether we will walk this path together.
Stehender Applaus nach ihrer Rede. Linken Fraktionschef Martin Schirdewan erklärt:
Das ist ein Zeichen auch an die demokratische Opposition, dass sie nicht allein sind. Und gleichzeitig ist es ein Zeichen an den Autokraten Lukaschenko, dass er mit seiner Politik so nicht weitermachen kann.
In der Parlamentsdebatte zu Belarus vermeldet der stellvertretende EU-Kommissionschef Margarete Skinas erste Erfolge. Das Regime führe Menschen aus dem Niemandsland an der Grenze zu Polen, Litauen und Lettland zurück in ihre Herkunftsländer. Die Kommission will schwarze Listen erstellen von Reisefirmen, die sich an Menschenschmuggel beteiligen. Und Skinas hält Minsk eine organisierte Kampagne gegen die EU vor.
This is not a migration crisis.
Hier geht es nicht um Migration. Das ist eine umfassende Bedrohung unserer Sicherheit.
Major security threat.
Im Konflikt mit Minsk hat sich Europas Einheit gezeigt, so Skinas Botschaft. Auch die CDU-Abgeordnete Lena Dupont betont:
Was jetzt zählt, Europas Geschlossenheit muss erhalten bleiben. Bei den Sanktionen, beim Grenzschutz, bei der Einbindung internationaler Hilfsorganisationen in Belarus, bei der konsequenten Rückführung. Die Message ist ganz klar: Europa lässt sich nicht erpressen.
An der EU-Außengrenze zu Belarus sitzen seit Wochen tausende Migranten aus dem Nahen Osten fest. Die EU wirft Lukaschenko vor, die Menschen organisiert an die Grenze geschleust zu haben, aus Rache für Sanktionen.
Der Bericht von Jakob Mayer. Die türkische Lira stürzt immer weiter ab, 15% innerhalb eines Tages. Und natürlich ist das kein hausgemachtes Verschulden, sondern Folge einer weltweiten Verschwörung, sagt Präsident Erdogan, der sich im wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieg wähnt, den er natürlich gewinnen will. Nur immer weniger Menschen in der Türkei glauben ihm und immer häufiger gehen sie auf die Straße. Unsere Korrespondentin Karin Sens.
An den Istanbuler Wechselstuben, die es an jeder Ecke gibt, sind heute lange Schlangen. Ausländer. Sie freuen sich über den super Wechselkurs. Für einen Dollar rund 13 Lira, für einen Euro rund 14 Lira. Vor kurzem waren es noch 10 Lira. Bei Türken, die Lira verdienen, bricht am Abend dagegen der Frust durch. Hükümet istifa, rufen sie. Zu Deutsch: Regierung tritt zurück. Sie sind auf den Straßen in mehreren Städten der Türkei. In Ankara, Istanbul, Izmir, aber beispielsweise auch in Şanlıurfa im Südosten. Das zeigen Twitter-Videos. Nach türkischen Medienberichten sind in Istanbul und Ankara auch Studenten von Elite-Unis unter den Demonstranten. Teils geht die Polizei gegen sie vor. Im Zentrum von Istanbul stehen Absperrgitter auf dem symbolträchtigen Taksimplatz parat. Hier hat es 2013 die letzten großen Proteste gegen Erdogans Regierung gegeben. Der Istanbuler Kellner Sedat steht hinter den Protesten.
Warum nicht? Das Volk muss sich ja mal ausdrücken. Es ist ja schließlich nichts Verwerfliches zu protestieren. Aber selber teilnehmen? Schwierig. Ich habe Frau und Kinder zu Hause. Lieber nicht.
Viele in der Türkei bekommen den Mindestlohn. Rund 2.800 Lira sind das im Monat. Anfang des Jahres waren das noch mehr als 300 Euro. Jetzt keine 200 mehr. Dazu kommt eine Inflation von zuletzt offiziell knapp 20%. Kritische Experten gehen von deutlich mehr aus. Die Hausfrau Dennis kommt gerade aus dem Discounter. Sie wirkt erschöpft, müde. Es wird immer schwerer, mit den steigenden Preisen klarzukommen. Von der Küche, also den Lebensmitteln, bis hin zu den Heizkosten, Stromrechnungen und dem, was die Kinder brauchen für die Schule und für Kleidung. Ich habe gerade ganze 30 Lira bezahlt für das bisschen hier. Interessant, nicht wahr? Für ein Brot, 6 Eier und maximal 1,5 Kilo Kartoffeln. Sie zeigt auf eine kleine Plastiktüte. Trotzdem ist der offene Protest auf der Straße für die 49-Jährige mit den blond gefärbten Haaren nur bedingt eine Option. Ehrlich gesagt, ich würde schon gern mitmachen, aber unser Land läuft Gefahr, im Chaos zu versinken und das will ich nicht. Deswegen protestiere ich nur gedanklich und warte geduldig bis zur nächsten Wahl, um dann an der Wahlurne demokratisch meinen Protest auszudrücken.
Der Bericht von Karin Sens.